Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen, das ist ein Herz. Ja, letzten Sonntag haben wir Pfingsten, die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde, gefeiert. Und Andreas hat uns den fulminanten Start der ersten Gemeinde in Jerusalem eindrucksvoll beschrieben. Und es ist nicht bei diesem Start und bei dieser einen Gemeinde in Jerusalem geblieben. Es sind viele Gemeinden entstanden. Und heute schauen wir uns einen Text an, der an eine Gemeinde gerichtet ist, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 40 Jahre bestanden hat. Weil es kommt eben nicht nur auf einen guten Anfang an. Aber wenn etwas nicht anfängt, dann kann es auch nicht weitergehen. Und dann kommt es auch nicht zu einem Ende. Und es ist einfach auch interessant zu sehen, wie sich Gemeinden entwickelt haben und wohin sie sich entwickelt haben, was Gott da den Gemeinden nochmal mit auf den Weg gegeben hat. Unser heutiger Text steht in Offenbarung im zweiten Kapitel und hier sind die 7 Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien aufgeführt. Und Johannes, der Autor der Offenbarung, erhält für 7 Gemeinden Botschaften. Es gab dort mehr Gemeinden, es gab auch zum Teil größere Gemeinden, als die dort aufgelistet sind. Aber er empfängt 7 Botschaften für die Gemeinden in der damaligen Zeit, für diese jeweils betreffende historische Ortsgemeinde. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das war ja nur die Botschaft für diese einzelnen Gemeinde. Aber wir selber wissen ja auch, dass wir profitieren von den Briefen von Paulus an die Epheser, an die Galater, Korinther, Römer. Ja? Wir profitieren da davon und genauso können wir auch von diesen Botschaften lernen. Weil wir als Gemeinde heute manchmal in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind oder es uns vielleicht auch eine Warnung ist, nicht in diese Situation hineinzukommen. Und es geht in diesem ersten Sendschreiben um die Gemeinde in Ephesus. Die wurde von Paulus gegründet. Paulus blieb mehrere Jahre in Ephesus, arbeitete dort und verkündigte das Evangelium vollmächtig. Hatte da auch verschiedene Helfer. Es gab auch andere Evangelisten, die dort gewirkt haben. Und das Wirken und unter den Menschen in Ephesus war so groß, dass in Apostelgeschichte 19 berichtet wird, dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und die Botschaft setzte sich so stark durch, dass die Silberschmiede der Stadt, einen Aufstand angezettelt haben, weil sie um ihre Einkünfte bangten. Ephesus war bekannt, eins der 7 Weltwunder der Antike war dort, der Tempel der Artemis oder der Diana, je nachdem, ob die griechische oder römische Bezeichnung war. Und ganz viele Pilger kamen dorthin und die kauften kleine Statuen bei diesen Silberschmieden, die entweder ein Abbild vom Tempel oder von dieser Göttin waren. Und die haben auf einmal um ihre Einkünfte gefürchtet, weil die Christen so zugenommen haben und die dann nicht mehr diese Andenken gekauft haben. Es ist also eine kraftvolle Gemeinde, die inmitten dieses interkulturellen Schmelztiegels Ephesus seinerzeit auch Wirkung nach außen zeigte. Und an diese Gemeinde in Ephesus ging das erste Sendschreiben. Und wir können dann mal zusammen lesen. Kannst du vielleicht den Text noch mit an die Wand werfen, Manuel? Diese 7 Verse. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir lesen da sehr viel Lob für die Gemeinde in Ephesus. Sie duldete das Böse nicht unter sich und sie prüfte diejenigen, die sich als Apostel ausgaben und doch keine waren und haben es erkannt. Sie erkannten Irrlehrer und es ist wirklich beeindruckend von der Gemeinde zu lesen, dass sie so feststeht, dass sie da nicht überwunden wird und nicht durchdrungen wird. Und sie war fähig, das alles zu erkennen, sicherlich auch, weil Paulus bei seiner letzten Begegnung auf seiner Reise nach Rom hat er in Milet Pause gemacht und hat darum gebeten, dass die Ältesten aus Ephesus zu ihm kommen. Und er hat sie eindringlich in Apostelgeschichte 20 gewarnt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiten die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Da warnt Paulus die Ältesten ganz eindringlich davor, darauf zu achten. Und in Offenbarung lesen wir dann Jahre später, hey, sie haben es geschafft, diesen Auftrag haben sie erfüllt. Sie waren auch geduldig und sie haben viel um Jesu Willen ertragen. Und die Gemeinde ist nicht müde geworden. Wow, wir lesen das so einfach. Aber wisst ihr, das ist was ganz Wertvolles. Lasten tragen und nicht müde werden. Und es geht nicht aus eigener Kraft. Das erinnert mich an Jesaja 40, 31. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und es zeigt uns auch eine Verbundenheit mit Gott, mit Jesus, dem Heiligen Geist, weil man es eben nicht aus eigener Kraft schafft. Und nach all diesem Lob, nach all dem Guten kommt dieser Satz, aber eins habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Vers geht. Mich bewegt es tief innen drin, da wird was angesprochen. Und ich habe auch schon viele Predigten zu diesem Text gehört. Und oft verbunden mit diesem einen Aspekt. Die erste Liebe ist so diese erste Begeisterung. Da, als es mir egal war, wie hoch der Einsatz war, mir nichts zu viel war, die Ideen nur so gesprudelt sind, meine Gebetszeiten haben kein Ende genommen, die Bibel habe ich verschlungen und die Gemeinschaft mit anderen habe ich gesucht und war bei Gebetstreffen und anderen Meetings in der Gemeinde immer dabei. Und dann die Aufforderung, da Buße zu tun und umzukehren und diese ersten Werke zu tun. Und ganz oft wurde dann diese Aufforderung, Gott wieder mehr zu lieben, gleichgestellt damit, wie das war, wenn man seinen Partner das erste Mal kennengelernt hat. Ja, wie war denn das da? Da hat man doch, war man so begeistert und frisch verliebt und man hat alles dran gesetzt, Zeit mit ihm zu verbringen. Und so soll das auch sein mit Gott. Das ist die erste Liebe. Und wisst ihr, in der Vorbereitung zu dieser Predigt, da ist mir das so in den Sinn gekommen und wichtig geworden. Dieser Vergleich mit dieser Verliebtheit und diesem Beginn einer Beziehung ist wirklich nett. Aber wenn ganz am Anfang eine Beziehung, die von dieser Verliebtheit geprägt ist, was überhaupt nicht schlimm ist, dann muss ich mir aber auch bewusst sein, was Verliebtheit ist. Verliebtheit lässt mich den anderen manchmal so wie durch eine rosa-rote Brille sehen. Nicht klar und real. Verliebtheit bringt ganz starke Gefühle hervor. Und es ist was Wunderbares. Das macht es so leicht. Und ich glaube, dass deswegen auch oft dieser Vergleich genommen wird an dieser Stelle, dass unsere Liebe zu Gott wieder leicht werden soll. Aber Verliebtheit ist nicht unbedingt eine gute Basis für eine dauerhafte Beziehung. Und es stellt sich die Frage, ist es dann wirklich hier so gemeint? Im Griechischen gibt es drei Ausdrücke für Liebe. Eros, Philia und Agape. Eros ist diese körperliche Liebe, das Sexuelle, kennen wir auch unser Wort Erotik her. Dann gibt es das Wort Philia. Und Philia wird benutzt für eine freundschaftliche Liebe. Eine Liebe, die basiert auf gemeinsamen Interessen. Und dann gibt es Agape. Agape, das ist die bedingungslose Liebe, die göttliche Liebe. Die Liebe Gottes zu den Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir auch, dass es eigentlich nur einen gibt, der bedingungslos liebt. Und das ist Gott. Und er kann diese Liebe in uns hineinfließen lassen, dass wir ihn und andere lieben können. Und wenn ich euch jetzt frage, was glaubt ihr, welches Wort steht denn hier in unserem Text? Ist es Eros, Philia oder Agape? Agape. Ja, es ist Agape. Dieses Wort steht in unserem Text. Und es heißt dann eigentlich, ich habe gegen euch, dass ihr die erste bedingungslose Liebe verlassen habt. Und das zeigt mir, es geht um mehr als um ein Gefühl an dieser Stelle. Es geht um mehr als Verliebtheit und Begeisterung. Und bevor ich jetzt hier weiter mit euch diesen Gedanken teile, möchte ich euch eine Begebenheit erzählen. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert, der nicht so sehr bibelfest ist, noch nicht. Aber ich wurde dann gefragt, über was predigst du? Und ich habe gesagt, zurück zur ersten Liebe. Und es gab dann ein schallendes Gelächter, weil wir über die Personen gesprochen haben, die erste Liebe war, dieses Menschen. Bei erster Liebe ging es dann nicht, was für eine Art von Liebe und sonst was es ist, sondern es war ganz konkret diese Person. Und da ist mir so aufgegangen, manchmal ist es gut, einen Vers in der Bibel nicht nur so anzusehen, wie ich ihn schon immer angesehen habe, sondern vielleicht einfach auch mal ganz neu, unvoreingenommen, ohne Vorkenntnisse und Prägungen. Und ich weiß, dass im christlichen Bereich hier an dieser Stelle oft von der zu wenig ausgeprägten Liebe gegangen wird. Aber wenn ich jetzt an dieses Telefongespräch denke, da ging es bei dieser Nennung des Bibeltextes nicht um, ach, wie war ich damals verliebt und ach, was habe ich da für irre Sachen gemacht. Nein, es ging um die Person, die betroffen war. Und es hieße für die Gemeinde und ihre Mitglieder an Ephesus, sie haben die bedingungslose Liebe zu Jesus verlassen. Oh, das ist mal jetzt Druck, oder? Aber ich glaube, hier liegt der Hund begraben bzw. das Kreuz. Es geht darum zu erkennen, wer unsere erste Liebe ist. Jesus. Jesus ist derjenige, der uns zuerst erwählt hat. Da können wir in Johannes 15 lesen. Und er ist es, der uns zuerst geliebt hat. In 1. Johannes 14, Vers 9. Die erste Liebe geht von ihm aus und niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ich habe euch hier mal ein paar Verse aus dem 4. Kapitel vom Johannesbrief mitgebracht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Hey, da wird die Liebe Gottes sichtbar. In der Elberfelder Übersetzung kommt es noch viel klarer raus. Es ist ein bisschen altertümlich, aber hier finde ich sehr passend. Hierin ist die Liebe. Hierin ist die Liebe. Da ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als die Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe. Es kommt nicht aus uns. Es ist die Liebe Gottes zu uns. Oder in Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, oh, Entschuldigung, jetzt wiederhole ich mich, ich muss hier lesen, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, erkannt, das ist ein ganz tiefes Wort im Griechischen. Das ist nicht so die rosa Brille, die einen schön sieht. Das erkannt ist, ich kenne dich bis in die Tiefen. Und wir haben erkannt, wir haben in diese Tiefe hineinschauen dürfen, wie sehr Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe geglaubt. Wir haben dieser Liebe geglaubt, dieses Ja von Gott zu uns. Und wenn wir in der Liebe bleiben, bleibt Gott auch in uns. Und dann auch die Aufforderung, die daraus folgt. Lasst uns lieben. Nicht, weil wir uns anstrengen. Nicht, weil wir sollen. Nur aus einem einzigen Grund. Lasst uns lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Und das ist für mich so diese Überzeugung und dieser Aspekt aus diesem Vers, den ich euch heute mitgeben möchte. Wir können das gleiche auch im Römerbrief 5 nachlesen. Aber das ist diese erste Liebe in Jesus. Er liebt uns und er rettet uns aus Liebe. Und nichts, gar nichts können wir dazu tun, um seine Liebe oder mehr von seiner Liebe zu erhalten. Meine Überzeugung ist, dass es vielmehr darum geht, dieses Wissen, diese tiefe Erkenntnis, dass Jesus uns liebt und diese Liebe an sich, die einfach so für mich da ist, anzunehmen und immer wieder neu anzunehmen, dran festzuhalten. Und Gott kennt die Menschen so gut. Wir Menschen versuchen immer wieder, uns Liebe zu erdienen. Und das ist dann dieser völlig falsche Weg. Weil wenn wir diesen Weg einschlagen, etwas zu tun, um Liebe zu erhalten, dann verlassen wir Jesus. Gottes Liebe zu uns hat Jesus ans Kreuz gebracht. Er ist für uns gestorben. Er ist auferstanden, weil er ohne Schuld und Sünde war und der Tod ihn nicht halten konnte. Und er hat uns dadurch das ewige Leben gebracht. Und das ist dieser Unterschied zu dieser Begeisterung und Verliebtheit am Anfang, die kommt und geht, die aufs Gefühl basiert. Das hier ist Tatsache, das hier ist Wesen Gottes. Und Gott sehnt sich danach, dass wir dieses Geschenk annehmen und behalten und nicht gegen etwas anderes eintauschen oder hergeben. Wir sollen nicht aufhören zu denken und zu glauben, dass er uns so liebt, wie wir sind. Wir sollen nicht anfangen zu glauben, ich muss was tun, damit er mich liebt. Wir sollen in diesem Bewusstsein seiner Liebe bleiben, weil diese Liebe die lebensveränderndste Kraft ever ist. Nichts ist stärker als die Liebe Gottes. Und nichts verändert mich so sehr, wie wenn ich Zeit in seiner Nähe und in seiner Liebe verbringe. Und aus dieser Liebe heraus, aus dieser Gewissheit, dass er mich gerettet hat und nichts anderes, und aus diesem Bewusstsein, ich bin geliebt, da fließt dann Liebe weiter. Und da werden, aus dieser Liebe, die weiterfließt, heraus sollen wir die Werke tun. Sollen wir uns einbringen, sollen wir Gott dienen. Und ich sag's euch, das macht nicht unbedingt einen Unterschied in meiner Tat aus, was ich tue. Aber es macht einen Unterschied in der Art und Weise. Und es macht einen Unterschied in meiner Beziehung zu Gott aus und in meiner Beziehung zu den Mitmenschen. Und wenn ich nicht aus dieser Liebe heraus agiere, dann wird es etwas, was uns von der Liebe Gottes trennt. Und das ist, glaube ich, immens wichtig. dass wir festhalten in seiner Liebe zu uns, die unumstößlich ist. Es ist seine Liebe, die uns auch befähigt zu lieben. Und jeder Versuch, dass wir aus uns heraus etwas schaffen wollen, der wird kläglich scheitern. Und es gilt auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der Ebene der Gemeinde. Es ist ja ein Sendschreiben an eine Gemeinde und nicht an Einzelne. Aber da sich die Gemeinde aus den einzelnen Gliedern zusammensetzt, ist es untrennbar miteinander verbunden. Wir sehen aber auch in Epheser 5 zum Beispiel, sagt Paulus ganz klar, da geht es um die christliche Ehe, wie Mann und Frau zueinander stehen. Und da sagt Paulus ganz klar, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie gelassen. Da sehen wir, es geht auch um die Gemeinde, dass wir hier genauso uns auch bewusst sind als Gemeinde, dass wir diese Liebe Gottes haben, dass er uns als Gemeinde auch liebt, dass er uns befähigt, unseren Auftrag zu tun. Ja, es geht darum, Ephesus hat diesen Weg verlassen, hat diese erste Liebe verlassen. Was können sie tun? Es geht ganz klar weiter in dem Text, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Tue Buße, das heißt, ich erkenne es. Ich erkenne, wo ich nicht aus der Liebe Gottes heraus arbeite oder agiere oder lebe. Ich erkenne, wo ich nicht mehr glaube, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Und tue Buße und kehre um. Und also ich habe es schon mal gesagt, tue Buße heißt, ich bin in die Richtung gegangen und merke, es ist falsch. Und dann erkenne ich das, bereue es, aber dann folgt der Buße die Umkehr. Und Umkehr ist nicht, dass ich hier weitergehe. Umkehr ist eine 180-Grad-Drehung in die andere Richtung, um da wieder hineinzukommen. Und zu sagen, ja Herr, es steht in deinem Wort, du liebst mich und ich möchte in dieser Liebe bleiben. Ich möchte anerkennen, dass du mich so liebst, wie ich bin. Das heißt, erkennen, wo ich abgekommen bin und wieder umkehren. Und dieses Bewusstsein dafür, dass Gott mich bedingungslos liebt, wenn ich das verloren habe, dann darf ich zu Gott kommen und sagen, bitte hilf mir, es wieder zu ergreifen. Und auch für die Gemeinde, ist Christus und seine Liebe zu den Menschen noch das Zentrum in unserer Gemeinde? Ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo wir als Gemeinde genauso wach sein müssen, wie die aus Ephesus wachsam waren wegen der Irrlehrer. Und es war uns immer wieder wichtig, uns kam immer wieder, dass das Kreuz in unserer Mitte sein soll, Jesus in unserer Mitte. Und das ist ein Gut, das wir haben und das wir, ja, dessen wir uns bewusst sein sollten und wo wir dran festhalten sollten. Das ist eine ganz, ganz einfache Basis, eine ganz einfache Botschaft der Liebe, die unverrückbar ist. Und doch, weil es so einfach ist, auch so leicht aus den Augen zu verlieren. Tue die ersten Werke aus Liebe und Dankbarkeit und nicht um Liebe zu erhalten oder dein Heil selbst zu erlangen. Tue nicht dein Werk als Gemeinde, um gut vor den anderen Gemeinden dazustehen, sondern weil Jesus uns liebt und die Liebe Gottes zu den Menschen kommen soll. Und die Belohnung ist, dass wir am Ende des Textes steht, vom Baum des Lebens essen dürfen. Sprich, dass wir das ewige Leben haben, das über den Tod hinausgeht, aber hier mit unserem Leben mit Jesus beginnt. Und heute feiern wir das Abendmahl. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, sich dessen bewusst zu werden, dass Jesu Liebe mehr ist als nur ein Gefühl. Jesu Liebe ist ein Bund, den er mit uns eingehen möchte. Und dieses Abendmahl ist ein Zeichen seines Bundes. Lass uns doch heute Morgen dieses Abendmahl freudig nehmen. Nehmen in dem Wissen, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. In dem Wissen, dass seine Liebe mir gilt, egal was ich getan habe. Er liebt mich. Vielleicht, oder sogar besser gesagt, ganz sicher nicht, all mein Tun. Aber für das, was ihm da nicht gefällt, gibt es Vergebung. Für das, wo ich was Falsches getan habe, gibt es Vergebung. Das hindert ihn nicht, mich zu lieben. Und damit ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, gibt es diese Vergebung. Und dass ich mich seiner Liebe aussitze und er mich verändern kann. Aber das geht eben nur, diese Veränderung, wenn ich seine Liebe erkenne, ergreife, annehme, behalte und auch zulasse, dass es seine Liebe ist, die mich bewegt. Und nicht, indem ich aktiv werde, um seine Liebe zu erhalten. Und es ist dieses Kreuz, das Jesus alles gekostet hat, um seine Liebe zu dir zu bringen. Und es war ein hoher Preis für ihn. Und achte diesen Preis würdig. Sag nicht, er ist umsonst gewesen. Ich muss was tun, um Gottes Liebe zu bekommen. Sondern ja, sag ja zu diesem Kreuz. Und stell dich raus aus diesem Druck, etwas bringen zu müssen, um diese Liebe zu erfahren. Du bekommst seine Liebe durch dieses Kreuz. Und feier seine Liebe im Abendmahl, indem dass du anerkennst, er hat alles getan. Ich kann nichts hinzusetzen, aber ich darf diese Liebe annehmen. Und der Heilige Geist, steht im Römer 5, lässt diese Liebe Gottes in unsere Herzen fließen und kann von da aus weiter fließen. Und das ist, glaube ich, diese erste Liebe, zu der wir zurückkehren. Die tiefe Liebe Gottes zu uns, sein Ja. Amen.